die Form drücken jetzt was
anderes.
Okay. Amen.
Amen. Durch den Glauben. Mich hat es beeindruckt, diese Verse, wo wir gelesen haben, Hebräer 11. Ich denke, euch ist auch aufgefallen. Sie haben alle eins gemeinsam gehabt, nämlich die ersten zwei Wörter. Es ging immer durch den Glauben. Durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Durch den Glauben leben, das ist das, was Gott uns verordnet hat, uns geschenkt hat. Und er möchte natürlich wirklich im neuen Bund, dass wir dieses Geschenk nehmen, wie wir es auch heute Morgen gesehen haben am Tisch. Der Tisch offenbart, dass Gott schon alles vollbracht hat. Und jetzt geht es darum, das auch zu nehmen. Und das Mittel, wie wir das nehmen, was Gott für uns bereitet hat, dazu brauchen wir den Glauben. Wir haben letztes Mal gehört, im Alten Bund, im Alten Testament, da war das Wort Glauben nicht so weit verbreitet. Obwohl er war schon da. Denn alle Verse, die wir jetzt gelesen haben, waren ja von Menschen oder über Menschen, die lebten im Zeitalter des Alten Bundes. Und doch, wenn du das damals angeschaut hast, die Bibel hat es nicht so offen, wie soll ich sagen, betont. Erst heute betont das Wort, das, was sie getan haben, geschah durch Glauben. Weil wir waren damals im Zeitalter des Gesetzes. Das Gesetz ist, wie wir wissen, ja ein Kindsbetreuer. Es war einer, der das Gesetz hat hingewiesen auf Jesus. Das Ziel war, das Gesetz sollte eigentlich Jesus zeigen. Und erst heute, wo wir diesen Jesus haben, wo Gott alles durch ihn vollbracht hat, wird der Glaube in den Vordergrund gestellt. Wir sollen leben durch Glauben. Wobei es nichts Neues ist. Ich werde euch nachher beweisen, dass der Glaube schon im ersten Buch Mose oder der Unglaube hat schon im ersten Buch Mose angefangen. Der Glaube und der Unglaube. Ich habe mir die Woche ein bisschen Gedanken gemacht über den Glauben und über unser Problem. Und dann ist mir so ein Satz eingefallen, das möchte ich euch mal vorlesen. Wir ärgern uns oft über die Sünde und unser Versagen. Geht euch das auch so? Ja, habt ihr euch schon mal geärgert über die Sünde und über euer Versagen? Ja, Laura, ist das schon mal so gegangen? Ja? Weißt du, woran das liegt? Ist mir so gekommen. Es liegt daran, dass wir uns ärgern oder verwundern, weil wir eigentlich in dieser Situation an uns glauben. Warum? Wir glauben, wir wären fähig, nicht zu sündigen. Wir glauben, wir wären fähig, bestimmte Dinge zu überwinden. Und weil wir das dann nicht schaffen, sind wir von uns wieder enttäuscht. Weißt du, das ist wie wenn ich jetzt sage, kann ich dieses Blatt hochheben? Das glaube ich, kann ich auch. Brauche ich mich nicht ärgern, ja? Wenn ich jetzt groß angebe, wie stark ich bin, ich werde diesen Tisch jetzt hochlupfen und kriege dann einen Bandscheibenvorfall und kann nicht mehr lupfen. Geht's gut? Gut. Dann ist fertig mit meinem Glauben. Dann ärgere ich mich, wieso kann ich denn das nicht lupfen? Und bei der Sünde, das ist nicht nur ein Tisch, das ist, wie soll ich sagen, wie wenn du die Erde lupfen möchtest. Die Sünde ist viel mächtiger als wir. Und was mir heute wichtig ist, ist zu zeigen, dass es nicht darum geht, zu versuchen, die Sünde zu überwinden, dass es nicht darum geht, zu versuchen, Gott wohlgefällig zu leben, sondern dass es darum geht, im Glauben in Anspruch zu nehmen, was Gott bereitet hat. Wir sollen uns nicht ärgern, wenn wir gesündigt haben, dass wir gesündigt haben, sondern was sollen wir tun? Joachim, was ist die andere Alternative?
Dem Herrn vertrauen.
Genau, wir sollen eigentlich nur erkennen, wir haben in dem Moment nicht dem Herrn vertraut. Wir sollen uns ärgern, dass wir dem Herrn nicht vertraut haben. Nicht, dass wir gesündigt haben, weil dass wir sündigen, ist ein Naturgesetz. Dem können wir gar nicht widerstehen, weil wir sind nicht in der Lage, von uns aus gegen die Sünde zu stehen. Wir haben aber einen, der hat überwunden. Und wir werden nicht überwinden, indem wir sagen, danke Herr, du hast es gemacht, du bist ein gutes Vorbild, ich mache es jetzt nach. Ja? So denken wir oft, ja? Ich denke, der Andreas, der zeigt mir, wie man rudert. Der kann ja gut kraulen. Dann macht es mir vor und dann sagt er so, Wilfried, jetzt machst du nach, doppelt so schnell wie ich. Und was passiert dann? Ich werde es nie schaffen. Ich werde es nie schaffen, weil ich kann es nicht. Ich kann es nicht von ihm. Der Einzige, der es kann in diesem Fall, ist er. Ja, er kann schön kraulen und so wendig schnell und ich kann es nicht. Ich werde es auch nie können. Und beim Glauben ist es noch viel stärker. Wir sind völlig unfähig. Und Gott ist fähig. Und jetzt möchte ich euch fragen, oder ich denke mir, es ist gut, uns immer wieder zu fragen, an wen glaube ich? Glaube ich in der Situation an mich, an meine Kraft, an meine Stärke, oder glaube ich an den Herrn? Weißt du, das ist gut, mal sich, wenn man in der Woche Dinge erlebt, wem traue ich es jetzt zu? Traue ich es mir zu oder traue ich es dem Herrn zu? Und ich möchte jetzt mal heute Morgen anschauen, ja, wie soll ich sagen, wo beginnt der Glaube? Was bedeutet es überhaupt zu glauben? Was ganz Grundsätzliches. Und da beginnt man, wenn man um grundsätzliche Dinge redet, beginnt man immer ganz vorne in der Bibel. Im ersten Buch Mose, in Kapitel 2. Also, ich will mal aufschlagen, 1. Mose, Kapitel 2. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, die Eva hat mir die letzte gesagt, wir hatten Kinderversammlung, dann hat sie gesagt, weißt, es gibt Dinge, die sind wirklich von in der Bibel, von 1. Buch Mose bis zur Offenbarung, findest du sie immer. Weil das ist wie ein roter Faden. Ja? Du findest die Gemeinde, du findest sie von 1. Buch Mose bis zur Offenbarung. Du findest das Lamm von 1. Buch Mose bis zur Offenbarung. Du findest das Leben vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung. So viele Dinge gibt es vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Und es zeigt, es sind grundlegende Dinge, die wir auch nicht vergessen dürfen. Als Gott den Menschen schuf, Kapitel 2, Vers, oder bevor ich das frage, frage ich mal wieder, ich frage dich, Joachim, du bist mein Opfer heute Morgen, was Fragen anbelangt. Nachdem Gott der Mensch geschaffen hat, was würdest du sagen, war alles prima und war alles okay? War noch was hinzuzufügen? Würdest du sagen, der Mensch war jetzt gut geschaffen, richtig geschaffen, um das Leben zu leben, das Gott ihm verordnet hat?
Ja.
Ja, so denken wir. Aber natürlich war jetzt wieder eine Frage, gell? Das ist leider nicht so. Warum ist es nicht so? Warum ist nicht so, dass der Mensch nicht in sich schon fertig war? Kai?
Es gab halt noch einen Baum in dem Garten.
Genau, wenn er fertig war, weißt du, wenn er fertig gewesen wäre, hätte Gott nicht Folgendes gemacht. Lies mal Kapitel 2, Vers 8. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 8.
Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte.
Das war alles. Und weiter?
Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Also das heißt, nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, er hat ihn in einen Garten gebracht, an einen Ort, und an diesem Ort gab es zwei Bäume. Und das zeigt uns, der Mensch hat was gebraucht. Er braucht ja Nahrung. Ja? Dieser Garten symbolisiert, wir brauchen Versorgung. Und er hat noch was gezeigt, da gibt es in diesem Bau im Zentrum zwei entscheidende Dinge. Zwei Bäume. Und diese zwei Dinge, diese zwei Bäume, sie stehen für zwei Arten, wie man leben soll oder darf. Oder kann. Der eine ist der Baum des Lebens. Ja? Ich will das jetzt hier sitzen bleiben, das ist eigentlich ganz einfach. Du siehst hier, ich kann ja eh nicht malen, also mache ich hier nur einen Baum und noch einen Baum. Ja? Und du siehst hier den Menschen, das soll der Mensch sein. Okay? Und er hat jetzt den Weg, diesen Weg zu gehen oder diesen Weg zu gehen. Der eine Weg ist der Weg des Lebens. Und das andere ist der Weg des Todes, wenn ich so sagen darf. Ja? Die Bibel zeigt uns, der Herr sagt, wenn du von dem anderen Baum isst, wirst du sterben. Das heißt, eine grundlegende Wahrheit, die dürfen wir nie vergessen, ist, Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir uns selber leben. Dann hätten wir diesen Baum und diesen Garten gar nicht gebraucht. Wenn Gott es gewollt hätte, so, ich habe jetzt dich geschaffen und jetzt geht's los, dann hätte er gesagt, und Gott schuf den Menschen, sagt, hier ist die Erde, leg los. Ja, dann bräuchten wir nichts mehr, weil dann wären wir bereit, diese Arbeit, die Gott uns gibt, zu tun. Aber stattdessen nimmt er den Menschen und setzt ihn in einen Garten und sagt, hier gibt's zwei Bäume. Der eine ist der Baum des Lebens und wer davon isst, wird leben. Und der andere ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und wer davon isst, wird sterben. Ja? Deswegen der eine ist der Baum des Lebens und der andere ist der Baum des Todes. Diese zwei Wege gibt Gott uns. Und das Interessante ist, wir müssen einen von beiden wählen. Wir können nicht neutral sein wie die Schweiz. Ja? Wir können nicht sagen, ich mache gar nichts, ich bin nicht dafür, nicht dagegen. Nein, wir müssen entweder den einen Weg gehen oder den anderen. Und jetzt, was verbirgt sich dahinter? Es ist auch so, dass diese beiden Wege auch Wege sind. Der eine ist der Weg des Glaubens und der andere ist der Weg des Unglaubens. Welches ist wohl der Weg des Glaubens? Muss man nicht lang denken. Leben und Glauben gehören zusammen. Ich gehe hier den Weg des Glaubens und hier gehe ich den Weg des Unglaubens. Was bewirkt Unglaube? Oder was bewirkt der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Was hilft, was kann ich, wenn ich von diesem Baum isst? Was passiert, wenn ich von dem Baum isst? Okay, wir nehmen die Bibelverse, Kapitel 2, 15 bis 17. Kapitel 2, erstmal 1. Mose 2, 15 bis 17. Willst du mal mitmachen? Klein und fein.
Kannst du mal gucken? Ja, du kannst ja mal lesen.
Das ich?
Ja. 15 bis 17.
Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben.
Was Gott hier macht ist, er sagt dem Menschen was. Er sagt ihm, wenn du von diesem Baum isst, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wirst du sterben. Das ist eine Aussage, ja? Lies uns noch Vers 3 vor, also Kapitel 3, Vers 4.
Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben.
Was du hier siehst, ist, es gibt zwei Personen, die verschiedene Aussagen machen. Die eine sagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Und die andere Person sagt, es ist nicht wahr. Es ist eine Lüge. Was wir hier sehen, ist, schon am Anfang ist der Mensch aufgefordert zu unterscheiden, wen glaube ich. Gott sagt, du wirst sterben, wenn du davon isst. Die Schlange sagt, nein, du stirbst nicht, sondern sogar, du wirst sein wie Gott. Das ist der Trick, was? Wie geht's weiter? Dann sagt sie doch nicht nur, dass du sterben wirst, Christine, 5, lest du dann?
Sondern Gott weiß, dass in dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen und es
wird. Das ist 3, 5 jetzt, Kapitel 3, Vers 5. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 5. Mhm. Das heißt, dieser Baum des Unglaubens oder ja, ist auch ein Baum der Unabhängigkeit. Ich bin nicht mehr abhängig. Ich bin wie Gott. Ich bin wie Gott. Endlich, ich bin wie Gott, ich brauche Gott nicht mehr. Während der andere Baum, der sagt, du bist abhängig. Und diese beiden Wege sind die Wege, die Gott uns gegeben hat von Anfang an. Glauben wir Gottes Wort, dass wir den Baum des Lebens brauchen? Glauben wir Gott, dass wenn wir von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen, sterben werden? Oder glauben wir dem Feind, der sagt, nein, du kannst von diesem Baum der Erkenntnis essen? Im Gegenteil, es ist sogar so, Gott hält dir was vor. Du kriegst was nicht, was eigentlich so toll wäre. Und in diesem Problem leben wir heute auch. Gott zeigt uns am Anfang, wir sind völlig abhängig. Wir sind völlig abhängig. Wir können nichts von uns tun. Wir glauben es nicht. Ich weiß, wenn wir das reden, ich rede es ja jetzt selber auch, ja. Ich glaube selber auch nicht im Alltag. Ich weiß, dass ich nichts tun kann, sage ich heute, aber im Alltag versuche ich doch was zu tun. Ich weiß, dass es nur einen Weg gibt und das ist Jesus. Und doch versuche ich unabhängig von ihm Dinge zu handeln und zu tun. Aber was ich heute Morgen wirklich zeigen will, ist erstmal, dass Gott redet und dass Gott was sagt. Und es kommt erstmal darauf an, glaube ich dem, was er sagt, oder glaube ich ihm nicht? Glaube ich dem, was der Feind mir erzählt, oder glaube ich dem, was Gott sagt? Gott sagt, ihr braucht diesen Baum des Lebens. Der Feind sagt, du brauchst ihn nicht. Du brauchst den anderen Baum. Ist kräftig von dem anderen Baum. Und diese Entscheidung haben wir jeden Tag. Von welchem Baum wollen wir essen? Welchen Weg wollen wir gehen? Glauben oder Unglauben? Abhängigkeit oder Freiheit? Sein wie Gott oder nichts sein? Die Frage ist, wem glaube ich? Wem glauben wir? Glauben wir Gottes Wort? Oder glauben wir uns? Glauben wir der Fähigkeit, dass Gott fähig ist? Oder glauben wir es nicht? Markus 11, Vers 22, ein paar Verse noch. Schwer. Markus 11, Vers 22.
Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Amen.
Da gibt es natürlich wie immer eine Situation, wo in dem Zusammenhang heißt es dann, dass ein Feigenbaum verbaut ist. Was für die Jünger unglaublich ist. Ein Tag vorher, der Feigenbaum ist noch voll in der Blüte oder im Wachstum. Der Herr verflucht ihn und am nächsten Tag ist er dürr. Und dann sind sie ganz durcheinander und da in diesem Zusammenhang sagt der Herr, habt Glauben an Gott. Und ich habe ihn einfach deswegen ausgesucht. Für die Jünger war diese Situation, dass dieser Feigenbaum von einem Tag zum anderen verdorrt, war einfach was Unmögliches. Ja, das war nicht möglich normal. Ja, normal verbaut sind Dinge von einem Tag zum anderen. Aber der Herr zeigt Ihnen hier, dass Gott fähig ist, Dinge zu tun, mit denen wir nicht rechnen. Gott kann Dinge tun. Und es gilt nicht nur zu dieser Zeit vom alten Bund, es gilt auch heute noch. Gott ist fähig, bis auf den heutigen Tag. Und der Glaube rechnet mit der Fähigkeit Gottes. Der rechnet es mit ein, Mensch, Gott ist fähig. Das heißt, im Tun, im Handeln, er rechnet damit, dass Gott fähig ist, Dinge zu tun, die eigentlich nicht gehen. Der Unglaube, der rechnet nicht. Der sagt, geht nicht. Ja, das ist der Unterschied. Der Glaube, der Gläubige, der rechnet damit, dass Gott Dinge tut, die unmöglich sind. Der Unglaube sagt, oh, schade, wir rechnen. Die Frage ist, durch den Glauben leben, rechne ich, dass Gott Dinge in meinem Leben tut, die unmöglich sind, scheinbar. Oder rechne ich, dass Gott es kann? Das kommt ja ganz drauf an, ja. Wenn ich denke, Gott kann was tun, werde ich ein anderes Leben leben, wie wenn ich denke, Gott kann nichts tun. Wer ist fähig? Das, wir sind ja im Hebräerbrief, muss ich auch mal in den Hebräerbrief gehen, Hebräer 6, Vers 16. Gott ist nicht nur fähig, Gott ist auch einer, im Gegensatz zu Satan, Gott steht zu dem, was er sagt. Wir Menschen sind meistens doch nicht so, dass wir immer zu dem stehen, was wir sagen, aber Gott steht dazu. Und um uns zu zeigen, dass Gott auch wirklich das, was er uns verheißen hat, dass er das, was er gesagt hat uns, ja, dass er das auch wirklich halten wird, ist er sogar so weit gegangen, dass er es uns sogar geschworen hat. Ja. Vielleicht kann ich uns mal vor den Vers 6,16. Hebräer 6,16.
Denn die Menschen schwören bei dem Größeren und der Schwur in ihnen zur Bekräftigung und Macht aller Widerrede einrede.
Amen. Und weil? Gibt es da irgendwo, wo Gott schwört?
17.
Darum hat Gott sich mit einem Schwur verbürgt, da er den Erben der Verheißung die Unveränderlichkeit seines Ratschlusses aufs Deutlichste zeigen wollte.
Amen. Das heißt, Gott hat sogar geschworen, obwohl du es eigentlich gar nicht, Gott braucht nicht einmal schwören, es reicht sogar, dass Gott es sagt, weil Gott ist immer treu. Aber er schwor sogar, ja, beim Abraham hat er sogar geschworen, ich werde es tun, damit wir sogar ihn nageln können, wenn man so schön sagt, festnageln können. Selbst wenn Gott, was er nicht tun wird, er wird nie sein Wort brechen, aber du kannst sagen, du hast es geschworen, du musst es tun. Und Gott hat es extra so gemacht, dass wir keinen Zweifel haben können, er wird es tun, was er verheißen hat. Das heißt, wir reden ja, bei wem glauben wir, was hat Glaube? Glaube hat damit zu tun, dass ich einer Person glaube. Der Glaube geht eigentlich immer um eine Person. Ich glaube dem, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, wenn du von dem Baum isst, wirst du leben. Oder wenn du von dem Baum isst, wirst du sterben. Das glaube ich. Ich glaube der Person Gottes. Und ich glaube, wenn Gott spricht, dass das, was er sagt, auch wirklich wahr ist. Und dass, wenn er sagt, ich bin fähig, dann glaube ich ihm, er ist fähig. Ja? Und wenn er was verheißen hat, dann glaube ich ihm, er wird diese Verheißung erfüllen. Das hängt immer mit der Person zusammen. Ja? Ich glaube nicht an irgendein Ding, sondern ich glaube an die Person. Dahinter steht immer eine Person, nämlich die Person Gottes oder die Person des Sohnes oder die Person des Feindes. Hinter Glaube und Unglaube steht immer eine Person und ich muss diese Person erkennen. Ich muss erkennen, wem will ich glauben, dem Feind oder Gott. Und als der Herr auf dieser Erde war, jetzt kommen wir ins Johannesevangelium, Kapitel 6, kommen jetzt ein paar Verse. Johannes Evangelium, Kapitel 6. Dann möchte ich jetzt ein paar Verse vorlesen. Beginnen möchte ich mit dem Vers, Kapitel 6, Vers 29. Hey Jesus, das sagt er. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja, Gottes Werk. Sie fragen ja, was sollen wir tun? Vorne dran stellen sie die Frage, Vers 28, da sagten sie zu ihm, was sollen wir tun? Also wir wollen immer was tun, wir wollen ja immer unabhängig sein, im Grunde wollen wir immer unabhängig sein. Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke, Moment, wo bin ich?
Ja, damit wir die Werke Gottes wirken.
Ja, genau, bin ich gekommen. Damit wir die Werke Gottes wirken. Also, und jetzt kommt die Antwort, schaffe. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt. Es geht darum, einer Person zu glauben, an eine Person zu glauben. Dem, was der Sohn sagt, zu glauben. Ja? Nicht irgendetwas zu der Glaube, sondern da ist eine lebendige Person vor ihnen und dieser Person zu glauben, dass das, was sie redet, auch wahr ist. Dass das, was sie redet, auch die Wirklichkeit ist. Die Wahrheit ist. Dass das auch eintreffen wird. Und nicht immer alles in Frage stellen. Ja? Und dann im gleichen Kapitel 35 und 47, Kapitel 6, Johannes Evangelium, Kapitel 6, 35 und 47, darf jemand lesen?
Jesus sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird gewiss nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird gewiss nie mehr dürsten. Wahrlich, ich sage euch,
schon fertig. Achso, 35, ja, genau.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben.
Amen. Die Verse habe ich ausgesucht, weil beides Mal kommt diese Aussage, die kommt in den Kapiteln öfters vor. Er sagt hier in 35 nochmal, zu mir kommt, wird gewiss nicht hungern und wer an mich glaubt, das ist mir wichtig, wer an mich glaubt. Und in 47 sagt er auch, wer an mich glaubt, der hat. Weißt du, wir glauben nicht an eine Sache, an eine Kraft, an was irgendwie Komisches, weißt du, du glaubst an eine Person, wer an mich glaubt. Es gilt darum, ihm zu glauben, an ihn zu glauben, ja. Ich glaube nicht, dass das oder das ist, sondern ich habe eine Person und dieser Person glaube ich. Dieser Person traue ich es zu. Und ich glaube nicht an mich. Er sagt nicht, und wer an sich glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer an sich glaubt, der wird das und das tun. Nein, sondern wer an mich glaubt. Ja, das ist ein Riesenunterschied, aber im Alltag ist es oft nicht uns klar. Also mir ist nicht immer klar, weil oft vertausche ich an ihn glauben, an mich glauben. Und dann ärgere ich mich, dass es nicht funktioniert. Aber es wird nie funktionieren, wenn wir nicht an ihn glauben und ihn nehmen. Ja? Vielleicht noch einer, nur um euch, das muss man ja immer wieder betonen, 7,38, also Kapitel 7, Vers 38. Evi, kommt doch schon mal. Müssen wir stehen, ein bisschen schonen.
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt.
Das reicht eigentlich schon. Wer an mich glaubt, weißt, das ist mir eigentlich wichtig, zu sehen, ich muss ihm, Herr, ich glaube dir, weißt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Das ist der Riesenunterschied in unserem Alltag. Und, okay, ich will nicht zu lang machen, dann, der Glaube soll ja weitergehen. Ich soll an ihn glauben und dieses Glauben an ihn soll was bewirken. Und es wird was bewirken. Und es bewirkt was. Hier in 1. Buch Mose sagt der Herr, wer diesen Weg nimmt, wer das glaubt, was ich sage, der wird Leben bekommen. Das heißt, wer das nicht glaubt, wer der Schlange glaubt, der wird Tod ernten. Es ist halt so. Glaube ich Gott, gehe ich den Weg Gottes, es wird ein Resultat haben. Glaube ich der Schlange, gehe ich den Weg der Schlange. Wisst ihr, die Religion ist ein einziger Schlangenweg. Sie redet uns immer ein, du kannst dich verbessern. Kaum, dass du gerettet bist, was sagen sie dir? Das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Oder? Ist nicht so. Sie geben uns ein Regelwerk, wie du dich verhalten sollst, was du alles tun sollst, aber die zeigen dir nicht, dass du es nur durch Gott in Christus tun kannst. Sogar wenn du dich anstrengst und äußerlich so toll wirst, ohne Christus bist du trotzdem auf dem Weg des Todes. Weil das Ende ist immer der Tod. Wenn wir nicht in Christus Jesus bleiben. Wenn wir nicht ihn nehmen, ja. Und deswegen, die Religion, die hat uns so lange Jahre beschäftigt, es wird ist gut, dass wir uns davon immer mehr lösen. Der Glaube ist ein Anfangen mit Jesus. Ja, ich glaube ihm und gehe mit ihm. Aber wie geht's weiter? Ich gehe weiter mit ihm. Ja, ich bleibe bei ihm. Ich kann diesen Weg ja nicht verlassen, weil sonst bin ich wieder am anderen Weg. Ich muss an ihn festhalten und in jeder Situation ihn als meinen Weg nehmen. Und wenn ich sündige, dann sündigt der alte Mensch. Dann heißt es nur, ich habe ihn nicht genommen. Weil wer in ihm ist, sündigt nicht, sagt das Wort. Ja? Wer in ihm bleibt, der kann nicht sündigen. Das heißt, wenn wir sündigen, wenn wir fallen, es ist einfach nur ein Indikator, wir sind nicht in ihm. Und es soll uns nicht deprimieren, es soll uns nicht entmutigen, sondern das gibt Gott uns sogar aus Gnade. Stell dir vor, du wirst es nicht merken. Der Herr wird es nicht zulassen, dass wir fallen und dann denken, wir sind ja alle gut. Wir haben ja alle den richtigen Weg. Aber indem wir fallen, wird offenbar, wir haben diesen Weg durch Glauben nicht genommen. Der Herr will, damit höre ich auf, eigentlich hätte gibt es eigentlich erst los, meine Aufgabe war noch eine andere heute. Der Herr hat ja ein Ziel, er möchte sowohl uns persönlich erretten durch den Glauben und er möchte die Gemeinde hervorbringen. Durch den Glauben sollen wir leben und sollen unsere Seele gewinnen. Gell? Das Ziel des Glaubens ist die Errettung der Seele. Und das Ziel des Glaubens ist auch der Aufbau der Gemeinde. Das sind die Ziele, die wir haben. Aber der Weg des Glaubens ist durch ihn. Und das kann ich einfach nicht genug betonen. Ich möchte es nochmal, das, was ich am Anfang gelesen habe, weil es mich selber sehr angesprochen hat. Wir ärgern uns oft über die Sünde und unser Versagen, weil wir an uns glauben. Ich möchte nicht mehr an mich glauben. Und wenn ich sündige, dann möchte ich erkennen, ich hoffe, ich merke mir das, das ist nicht der Weg Gottes. Ich bin nicht der Weg Gottes gegangen. Ich bin den falschen Weg gegangen. Aber es ist ein Zeichen, ich muss umkehren. Beispiel, willst du unterscheiden, ob du den Weg des Glaubens gehst oder nicht? Wie unterscheidest du? An den Früchten. Die Früchte zeigen es dir. Wenn ich den Glaubensweg gehe, ich werde Leben ernten. Ich werde umgewandelt werden. Ich werde den Herrn ergreifen. Aber die Umwandlung geschieht auch nur in dem Maß, wie Christus eben handeln darf.